HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Guten Abend.
Le Malien et le Mali en ont assez de ce qui se passe au Mali.
Mali und die Malier haben genug von dem, was hier passiert.
Aujourd'hui, nous avons près de 600 écoles qui sont fermées.
Im Osten und im Norden von Burkina Faso sind aktuell fast 600 Schulen geschlossen, wegen der Sicherheitsrisiken.
I never see the country with such a level of violence.
Évidemment, ça pointe sur des sujets assez compliqués comme...
Es geht um das Versagen von Staaten, vor allem in der Sahelregion, wo diese Milizen stark sind.
We don't have security without development.
Es gibt keine Sicherheit ohne Entwicklung und keine Entwicklung ohne Sicherheit.
Die Terroristen sind schnell und deshalb müssen wir schneller werden, damit wir sie auch wirklich bezwingen können.
The security in the Sahel. Is also the security in Europe.
Die Sicherheit im Sahel ist auch die Sicherheit in Europa.
In den vergangenen 2,5 Jahren hat Angela Merkel viele afrikanische Staaten besucht. Gerade ist sie wieder dorthin gereist. Burkina Faso, Mali und Niger stehen bei dieser Reise auf dem Programm. Die Kanzlerin reist dahin, wo die Armut herrscht und die Sicherheitslage trotz eines verstärkten Einsatzes der Europäer nach wie vor besorgniserregend ist oder sich sogar verschlechtert hat. Gerade ist Burkina Faso wieder Ziel eines Anschlags geworden. Deutschland unterstützt die Antiterrortruppe des G5-Sahel-Verbunds mit Millionen, aber die Erfolge sind nicht spürbar. Bringt eine Verbesserung der Lebensumstände überhaupt den gewünschten Effekt für die Zivilgesellschaft, dass sich zum Beispiel weniger Kämpfer rekrutieren lassen für den Terror? 3 Tage, 3 Länder, warum Merkel nach Afrika reist, so haben wir den Tag heute überschrieben. Krisen verhindern, Konflikte bewältigen, Frieden fördern. Das sind seit 2015 Leitlinien deutscher Außenpolitik. Wie kann die Kanzlerin diesem Ziel auf dieser Reise näher kommen? Hören wir mal, wie die Reise bisher verlaufen ist. Ziel war zunächst Ouagadougou, das ist die 3 Millionen Hauptstadt von Burkina Faso. Dieser Name bedeutet Land der Aufrichtigen. Das Land liegt im Gebiet der Quellflüsse des Volta und hieß deshalb in französischer Kolonialzeit Obervolta. Viel flaches Land, der höchste Berg ist 749 Meter hoch, relativ viel Baumbestand, 1/5 der Fläche ist von Wald bedeckt, noch, das ist erwähnenswert in der Sahelzone. Burkina Faso lebt vom Handel mit Gold, Baumwolle, Erdnüssen, Sesam und von Entwicklungsgeldern aus dem Ausland. 45% der Menschen sind jünger als 14. Die Geburtenrate ist hoch. Jede Frau bekommt statistisch gesehen mehr als 5 Kinder. Erste Station also, Burkina Faso. Dort sind auch die Präsidenten der 4 anderen G5-Sahel-Staaten gekommen, um mit der Kanzlerin die drängenden Probleme zu besprechen. Der Kampf gegen Terrorismus steht da ganz oben auf der Agenda der Präsidenten von Burkina Faso, Mali, Niger, Tschad und Mauretanien. Mit der Kanzlerin gereist ist unsere Berliner Korrespondentin Angela Ulrich. Frau Ulrich, was ist denn aus Sicht der Afrikaner das drängendste Problem im Kampf gegen den Terrorismus?
Also hier fragen viele Angela Merkel, warum kannst du uns keine Waffen bringen, denn wir brauchen sie im Kampf gegen den Terror. Aber da macht die Kanzlerin auch ganz klar, Waffen nein, die kommen nicht aus Deutschland. Aber wir sind sehr bereit und auch noch bereiter als zuvor, anders zu helfen, sprich mit sehr viel Geld Polizeikräfte aufzubauen, Ausbildungsmissionen zu unterstützen, Entwicklungshilfe zu leisten, verschiedene Projekte auch gerade für Frauen und für Bildung voranzubringen. Das ist schon mal was und hier wird auch wirklich der Besuch von der Kanzlerin. Bis kurzem war sie in Burkina Faso. Jetzt sind wir in Mali gelandet, im Camp der Bundeswehr hier in der Wüste. Und das wird wirklich sehr hoch eingeschätzt, dass sie gekommen ist.
Burkina Fasos Präsident Kaboré hat ja gesagt, die Menschen müssen das Gefühl haben, dass etwas auf dem Weg ist, sonst machen sie sich auf den Weg. Das ist ja genau das, was Merkel, was die EU verhindern will. Was bringt Merkel denn auf den Weg? Sie hat ja keine Wirtschaftsdelegation dabei. Was ist das Ziel der Reise?
Nein, Wirtschaftsdelegation ist nicht dabei, obwohl auch die Kanzlerin trotzdem gesagt hat, wir müssen auch den Unternehmern in Deutschland noch klarer machen und ihnen vielleicht auch durch Bürgschaften oder Ähnliches helfen, dass man auch hier im afrikanischen Kontinent, vielleicht nicht gerade in den Staaten, wo sie jetzt ist, aber auch in anderen investieren kann. Aber sie will hier versuchen, Stabilität in die Länder mitzubringen, zu helfen und das eben durch vielfältige Projekte, klassische Entwicklungshilfe gegen Klimaschutz, Brunnenprojekte und Ähnliches. Aber ihr schallt eben manchmal die Kritik entgegen, das sei zu wirr, das sei zu kleinteilig und nicht das, was die Afrikaner wirklich brauchen, sprich Waffen. Aber wie gesagt, da lässt Angela Merkel nicht mit sich reden.
In Burkina Faso ist Merkel zum ersten Mal gewesen. Bei so einem kurzen Besuch gibt es ja nicht allzu viele Möglichkeiten, mit den Problemen der Menschen in Kontakt zu kommen. Merkel hat sich an der Universität dann den Fragen von Studenten und Studentinnen gestellt. Welches Bild von Burkina Faso hat sich ihr da gezeigt?
Also das war wirklich ein äußerst positives Bild, weil an der Universität von Ouagadougou, man mag es nicht glauben, aber gibt es sehr viele Deutschstudierende und in glasklarem Deutsch haben wirklich einige Merkel Fragen gestellt, angefangen von der zum Beispiel eben, hilf uns mehr gegen die Terroristen und auch durchaus durch Waffen, aber auch die Frage, was kann man für Frauen tun, wie ist das Frauenbild in Deutschland oder was will Deutschland jetzt in der nächsten Zeit konkret an Hilfe leisten? Denn vielen ist klar, wer gut ausgebildet ist, der muss auch im Land eine Perspektive haben. Sonst kommen eben viele, die dann woanders hingehen wollen. Und das war ja eben auch die Idee, dass Merkel da hier unterstützt, damit die Stabilität hier größer wird. Aber sehr positiv habe ich das heute empfunden, was da in der Universität von Ouagadougou passiert ist.
Sie hat sich ja auch mit Frauenrechtlerinnen getroffen. Was war da der Tenor?
Also das war hinter verschlossenen Türen. Da hat sie uns nicht mit hingenommen, hat nur auch kurz danach gesagt, dass sie da auch wieder gemerkt hat, wie wichtig eben Frauen für den Aufbau und die Festigung von Gesellschaften sind, dass ja die Europäer fast weniger lange Zeit auf Frauen gesetzt haben, als das die Gesellschaften in Afrika getan haben. Und man möge sich doch bitte in Deutschland oder in anderen Ländern gar nicht so ein Beispiel nehmen, sondern wieder auf die eigenen Kräfte vertrauen. Aber die Männer müssten mit anpacken, wenn die Frauen besser gebildet und eher in Berufe sein sollten, gehen sollten. Das hat die Kanzlerin den Studenten und Studentinnen schon auch noch mit ins Buch geschrieben.
Das enorme Bevölkerungswachstum in der Region hängt ja auch mit der mangelnden Bildung zusammen. Mädchen werden sehr früh verheiratet. Manche haben bis zu ihrem 20. Lebensjahr schon 5 Kinder auf die Welt gebracht. In Niger sind fast 70% der Menschen Analphabeten. Kommt Geld aus Deutschland denn auch im Bildungssektor an?
Ja, das ist ein Schwerpunkt. Für diesen Schwerpunkt will eben die Bundesrepublik auch gerne Geld geben, weil das dann eben nichts mit Kleinwaffen oder Ähnlichem zu tun hat. Und hier wird immer wieder in Schulsysteme, in Ausbildung von Lehrern investiert. Und jetzt ganz aktuell hat die Kanzlerin auch noch mal Geld mitgebracht, um in die Gesundheitsversorgung zu gehen. Denn das ist auch eben wichtig, für Aufklärung zu sorgen, für Verhütung zu sorgen, damit eben nicht das Wachstum, was es gibt in diesen Ländern. Burkina Faso zum Beispiel hat ein erstaunliches Wachstum von 5-6%. Aber es wird eben häufig aufgefressen dadurch, dass die Bevölkerung so rasant gleichzeitig auch steigt.
Jetzt also der Kurzbesuch in Mali. Da geht es vor allem darum, den deutschen Soldaten, die dort im Einsatz sind, zu zeigen, dass sie an diesem gefährlichen Ort nicht vergessen werden, oder?
Ja, ganz genau. Da war eben ein großer Hangar voller Soldaten in Flecktarn, wie ich gelernt habe, die Uniform hier heißt. Lustigerweise saß am Ende ein Herr Kanzler, so heißt nämlich ein Soldat hier, der Frau Kanzlerin gegenüber an einem Tisch. Und sie hat gesagt, jetzt spüre ich bei 40 Grad, und wir haben es hier wirklich sehr heiß, wirklich wie das hier so ist. Das ist was anderes, als wenn man es im gekühlten Raum nur gesagt bekommt. Und sie hat hier allen den Rücken gestärkt. Ich habe auch mit Soldatinnen und Soldaten gesprochen, die sagen, wir sind hier schon auch aus Idealismus, weil wir das Gefühl haben, dass wir hier auch Deutschland schützen können, die Entwicklungen. Und wird man sehen, die Erfolge sind bisher begrenzt, aber zumindest wollte die Kanzlerin mal hier gewesen sein und ist dazu übrigens auch zum allerersten Mal mit dem A400M, dem neuen Bundeswehr-Transportflugzeug, geflogen.
Und es hat geklappt.
Das hat wunderbar geklappt, ja.
Dann alles Gute für die weitere Reise. Heute Abend geht es ja noch nach Niger.
Ganz genau. Vielen Dank.
Bleiben wir noch einen Moment in Burkina Faso. Das Land gehört zu den ärmsten Staaten der Welt. 80% der Bevölkerung von knapp 20 Millionen Menschen lebt eher schlecht als recht von der Landwirtschaft. Das Land exportiert vor allem zwei Rohstoffe. Ich hatte es schon erwähnt, Baumwolle und Gold. Das bedeutet aber auch, dass Burkina Faso von den Weltmarktpreisen für diese beiden Produkte extrem abhängt. Zu allen wirtschaftlichen Schwierigkeiten kommt seit einiger Zeit noch der Terrorismus hinzu. Burkina Faso erlebte in den zurückliegenden 4 Jahren einen krassen Anstieg von Anschlägen und Angriffen. Die Regierung versucht verzweifelt, mit dieser Bedrohung umzugehen.
Als Präsident Rochmar Kabore vor 3,5 Jahren sein Amt antrat, erlebte er viele Überraschungen. Aber eine stach besonders heraus. Kurz nach seinem Amtsantritt gab es den ersten Terroranschlag. Seitdem dreht sich die Gewaltspirale immer schneller. Burkina Faso erlebte 2015 4 Terrorangriffe. Im vergangenen Jahr waren es 160. Tendenz steigend. Wer da angreift und aus welchen Gründen, darüber gibt es unterschiedliche Informationen. Vielleicht lassen Sie sich am besten so zusammenfassen. Im Grenzgebiet von Burkina Faso und den Nachbarstaaten Mali und Niger operieren diverse Milizen und Banden. Etliche von ihnen terrorisieren die Region im Namen eines radikalen Islam. Andere wollen die Kontrolle über die Routen für ihre Drogen- und Waffengeschäfte behalten. Manche sind mit Al-Qaida verbunden, beispielsweise die Gruppe für die Unterstützung der Muslime und des Islams, in der verschiedene Terrorgruppen zusammenarbeiten. Die Folgen für Burkina Faso sind fatal. Tausende Schulen sind geschlossen. Menschen fliehen vor der Bedrohung durch die Terrormilizen. Das tun aber auch Polizisten, Verwaltungsbeamte und teilweise sogar die Soldaten, die eigentlich die Bevölkerung schützen sollen. Burkina Faso gibt mittlerweile mehr als 15% seines ohnehin schmalen Staatshaushaltes für Verteidigung aus. Eine schlecht ausgebildete und schlecht ausgerüstete Armee soll die Radikalen bekämpfen. Sie tut das mit harter Hand, manche sagen auch mit brutalen Methoden. Die Bevölkerung in den betroffenen Regionen Burkina Fasos, im Norden und im Osten des Landes, die fürchtet beide Seiten, die Radikalen und die staatlichen Soldaten. Viele fliehen in andere Landesteile und müssen dort irgendwie versorgt werden. Angesichts dieser dramatischen Lage will Burkina Faso Hilfe. Die Nachbarstaaten Mali, Niger, Mauretanien und Tschad auch. Sie haben gemeinsam eine 5000 Soldaten starke Antiterroreinheit aufgestellt. Das Geld und die Ausrüstung dafür sollen auch von den Europäern kommen. Zusagen dafür gibt es, aber gestern haben die Staatschefs der 5 betroffenen Staaten Angela Merkel ziemlich deutliche Botschaften mitgegeben. Die Bundeskanzlerin formulierte es nach dem Gespräch so:
Wir von der europäischen Seite müssen bei unseren Zusagen schneller werden. Einiges ist in Gang gekommen, das muss man sagen. Aber manches dauert aus der Perspektive der betroffenen Länder natürlich zu lange.
Die militärische Hilfe läuft nur schleppend an, sagt Burkina Fasos Präsident Kabore. Wir sollten gepanzerte Transporter für unsere Truppen bekommen. Das hatte man uns vor einem Jahr gesagt. Jetzt heißt es, diese gepanzerten Transporter werden erst im nächsten Jahr kommen. Das stellt uns vor praktische Probleme. Hier werden Minen gelegt und das hat schreckliche Folgen für die Soldaten, die mit normalen Fahrzeugen auf so eine Mine fahren. Umgekehrt beklagen die Geberstaaten Mängel in der militärischen Koordination und Effektivität der Antiterroreinheit. Da haben beide Seiten noch viel zu verbessern. Gleichzeitig geht es aber auch um wirtschaftliche Unterstützung. Die soll über die Allianz für den Sahel kommen. Diese Allianz will konkrete Entwicklungsprojekte in den Krisenregionen umsetzen: Wasserversorgung, Bildung, Gesundheit, Infrastruktur. Die Idee ist, dort, wo Soldaten Terroristen vertrieben haben, möglichst rasch sichtbare Verbesserungen in der Versorgung der Menschen zu schaffen. Für ein Soforthilfeprogramm stehen 266 Millionen Euro bereit. Aber auch das muss erst in die Praxis umgesetzt werden.
Die schwierige Lage in Burkina Faso. Von unserem Afrika-Korrespondenten Jens Borchers werden wir gleich noch mehr hören. 3 Tage, 3 Länder, warum Merkel nach Afrika reist. HR2 Kultur der Tag. Die Kanzlerin ist mit der diesmal offensichtlich reibungslos funktionierenden Flugbereitschaft der Bundeswehr nach Afrika gereist. Im Jahr 1795 war an Fliegen noch nicht zu denken. Der schottische Arzt Mungo Park brach damals zu einer Expedition zum Niger auf. In einer Zeit, in der noch niemand den schwarzen Kontinent erkundet hatte, da machte er sich auf zu den weißen Flecken der Landkarte. Reisen ins Innerste Afrika heißt sein Bericht.
Als ich im Jahre 1793 aus Ostindien nach London zurückkam, suchte die Afrikanische Gesellschaft jemanden, der zur Erforschung Innerafrikas eine Reise den Gambia aufwärts versuchen sollte. Dies war mir eine erwünschte Nachricht, denn ich wollte gern ein so unbekanntes Land wie Afrika näher erforschen und den Charakter und die Lebensweise seiner Bewohner durch eigene Erfahrung kennenlernen. Ich bat also den Präsidenten der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften, Sir Joseph Banks, der zugleich einer der Kommissare der Afrikanischen Gesellschaft war, dass er mich für dieses Unternehmen vorschlagen wolle. Zwar war Captain Houghton als mein unmittelbarer Vorgänger auf eben dem Weg, den ich jetzt einschlagen sollte, wahrscheinlich verunglückt. Er war nämlich von Fort Goree aus, wo er das Kommando führte, auf Veranlassung und Kosten der Gesellschaft zu dem jetzt mir vorgeschriebenen Zweck, den Gambia, hinaufgesegelt, doch hatte man schon lange keine Nachricht mehr von ihm erhalten, also war er vermutlich von dem ungesunden Klima hinweggerafft oder vielleicht gar von Eingeborenen ermordet worden. Allein dadurch ließ ich mich nicht abschrecken. Ich wusste, dass ich Beschwerlichkeiten aller Art ertragen konnte und hoffte, dass mich meine Jugend und feste Gesundheit vor den Einwirkungen des Klimas schützen würden. Die Gesellschaft gab eine ansehnliche Besoldung an, die mir genügte, ohne dass ich wegen einer künftigen Belohnung im Voraus etwas festsetzte. Sollte ich auf meiner Reise umkommen, dachte ich, so sterben eben meine Erwartungen und Hoffnungen mit mir.
Den Nachmittag hat Bundeskanzlerin Angela Merkel in Mali verbracht, bei den deutschen Soldaten, die dort an verschiedenen Antiterror- und Friedensmissionen teilnehmen. Der Stützpunkt der Deutschen ist eine ganz eigene Welt. Da bekommt man nicht so viel mit vom Leben in Mali, außer der Hitze, wie wir gehört haben. Dieses Leben außerhalb, das ist gerade recht turbulent, trotz der starken ausländischen Präsenz. Im westafrikanischen Mali ist Ende vergangener Woche die komplette Regierung zurückgetreten. Sie hat einfach dem Druck der Bevölkerung nicht mehr standgehalten. Schon seit Anfang des Jahres gehen Tausende in Mali auf die Straßen und fordern ein Ende von Gewalt, Terror und den Konflikten zwischen den verschiedenen Volksgruppen und organisiertem Verbrechen. Und alle drei Bedrohungen sind zum Teil miteinander verwoben. Die Blauhelm-Mission MINUSMA, die französische Antiterroreinheit Barkhane, das Ausbildungsprogramm der Europäischen Union für Malis Armee, all das hat die Sicherheitslage nicht verbessern können. Im Gegenteil.
Du hast das Droh!
Zu viel ist zu viel, ruft ein Demonstrant in Bamako, der Hauptstadt Malis. Seit Monaten demonstrieren tausende Menschen im Land. Sie machen ihrem Frust Luft. Sie fordern ein Ende der Gewalt. Jeder weiß, dass Mali durch eine vielschichtige Krise geht. Wir waren Zeugen. So viele Menschen wurden getötet. Das hat Mali in seiner Geschichte bisher noch nie erlebt. Terroristische Anschläge, Plünderungen, Massaker. Ende März ermordeten bewaffnete Männer nach Angaben der Vereinten Nationen 160 Menschen in einem Dorf im Zentrum Malis. Frauen, Kinder, Senioren. Die malische Regierung kündigte daraufhin an, Truppen zu schicken, um die Region zu stabilisieren. Mal wieder. Das reicht den Menschen in Mali nicht mehr. Sie machen die eigene Regierung, aber auch die ausländischen Truppen im Land für die Unsicherheit verantwortlich, also indirekt auch Deutschland. Die Bundeswehr ist in Mali aktuell mit etwa 850 Soldaten an der MINUSMA beteiligt. Das ist die Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen. Kostenpunkt pro Jahr knapp 300 Millionen Euro für die Deutschen. Zusätzlich arbeiten deutsche Soldaten auch in einem Ausbildungsprogramm mit, das die Europäische Union seit Jahren für die malische Armee betreibt. Und dann ist da noch seit 2 Jahren die G5 Sahel. Zu den G5 gehören die Sahelstaaten Mali, Mauretanien, Burkina Faso, Niger und Tschad. Sie haben eine gemeinsame Truppe zur Terrorismusbekämpfung aufgestellt. Sie kostet pro Jahr etwa 400 Millionen Euro. Das Geld kommt unter anderem von der Europäischen Union und aus arabischen Staaten. Deutschland gab in den vergangenen 2 Jahren 28 Millionen Euro dazu. Aber all diese Anstrengungen haben die Sicherheitslage in Mali keineswegs verbessert. Sie ist schlechter geworden und dagegen protestieren die Menschen erbittert. Mali und die Malier haben genug von dem, was hier passiert, schreit diese Demonstrantin. Man tötet unsere Kinder, man tötet unsere Eltern, man tötet schwangere Frauen. Mali sollte von der Operation Barkhane beschützt werden. Was machen die? Barkhane, so heißt die Militäroperation Frankreichs in Mali. Sie hat den Auftrag, islamistische Terroristen und Rebellengruppen zu bekämpfen. MINUSMA, G5 Sahel, Barkhane. Die Gewaltspirale dreht sich dennoch weiter. Die Bundesregierung sagt, sie wolle mit ihrem Engagement in Mali 2 Ziele erreichen. Erstens verhindern, dass sich islamistische Terrorgruppen weiter in der Sahelregion ausbreiten. Dafür hat die Stabilisierungstruppe der Vereinten Nationen allerdings kein Mandat. Der G5 Sahel-Truppe fehlt die Effizienz. Längst hat der Terrorismus in Mali auch die Nachbarstaaten Burkina Faso und Niger infiziert. Zweitens soll organisiertes Verbrechen unterbunden werden, also Drogen- und Menschenhandel. Teilweise sind aber Milizen, die mit Malis Regierung und den Vereinten Nationen direkt oder indirekt zusammenarbeiten, ganz genau in solche Geschäfte verwickelt. Vor 4 Jahren wurde ein Friedensabkommen geschlossen in Mali. Es sollte den Krieg zwischen verschiedenen Rebellengruppen beenden. Weder Malis Regierung noch die MINUSMA haben es bisher geschafft, dieses Friedensabkommen wirklich umzusetzen. Das dürfte auch daran liegen, dass verschiedene Rebellengruppen längst viel mehr an illegalen Geschäften als an politischer Autonomie interessiert sind. Die Politik in Mali scheint auf die vielen Probleme ihrer Bevölkerung keine Antworten zu haben. Ein Symptom dafür: vergangene Woche trat die komplette Regierung geschlossen zurück. Der Druck von der Straße war einfach zu groß geworden. Jetzt müssen Deutschland und die internationale Gemeinschaft wieder einmal dabei zuschauen, wie Malis politische Elite eine neue Regierung zimmert. Wichtige Reformen in der Armee, in der Justiz, in der Bildung oder bei der medizinischen Versorgung kommen mal wieder nicht voran.
Jens Borchers über die schwierige Situation in Mali. Es hängt alles zusammen. Wenn die Sicherheitslage schlecht ist, wenn Terroranschläge auf Kirchen und Schulen verübt werden, dann brechen ethnische Konflikte noch mehr auf, dann haben es demokratische Bestrebungen schwer und es gibt kaum Fortschritt und Entwicklung. Thomas Schiller ist Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Bamako und seit anderthalb Jahren dort. Herr Schiller, da fließt so viel Geld, da sind so viele Soldaten vor Ort und es wird nicht nur nicht besser, sondern sogar schlechter. Wie kann das sein?
Nun, dazu muss man wissen, dass die Sahelregion vor einer riesigen Anzahl von Herausforderungen steht. Es ist ja nicht ein Problem, das es zu bekämpfen gibt, wie zum Beispiel jetzt den dschihadistischen Terrorismus, sondern durch die Tatsache, dass sie Länder haben mit einer riesigen Bevölkerungsexplosion, Länder mit riesigen geografischen Räumen, in denen die Infrastruktur schwach ist und in denen vor allem auch die Staatlichkeit schwach ist. Da haben sie so viele Probleme und da ist es eben keine einfache Lösung, die man dort anwenden kann. Und sicherlich wird auch trotz des großen Engagements es eine gewisse Zeit brauchen, damit sich die Dinge in die richtige Richtung entwickeln.
Wie erleben Sie denn persönlich die Verschlechterung der Lage?
Nun, man merkt das allein schon daran, dass wir als Adenauer Stiftung bestimmte Veranstaltungen in bestimmten Orten einfach nicht mehr durchführen können, wo das noch vor ein oder eineinhalb Jahren kein Problem war. Ich selbst war vor circa einem Jahr im Nordosten Burkinas. Das ist das Dreiländereck mit Mali, Burkina Faso und Niger. Und habe dort eine Veranstaltung mit Kommunalpolitikern durchgeführt. Und das wäre heutzutage nicht mehr denkbar, dort einfach hinzufahren.
Weil die Bedrohung so groß ist, dass man dort einem Anschlag ausgesetzt wäre?
Nicht nur einem Anschlag, sondern weil die gesamte Sicherheitslage sich einfach verschlechtert hat. Also es sind ja nicht nur terroristische Gruppen, sondern es haben sich leider auch Selbstverteidigungsmilizen teilweise eben auf ethnischer Basis gebildet. Und die staatlichen Sicherheitskräfte sind in diesen Regionen teilweise überhaupt nicht mehr vor Ort.
Und wie ist die Situation in der Stadt, in Bamako, wo Sie leben?
Also in Bamako selbst ist die Lage jetzt, würde ich mal sagen, nicht kritisch. Also ich kann mich relativ frei bewegen. Man muss natürlich aufpassen. Das gilt überall in diesen Staaten. Die Anschlagsgefahr, also wie es so schön heißt, die nicht konkrete, sondern die abstrakte Anschlagsgefahr, besteht natürlich immer. Aber Bamako selbst, ich kann problemlos zum Einkaufen fahren, ich kann problemlos auch ein Restaurant besuchen. Aber wie gesagt, man sollte schon aufpassen. Aber zum Beispiel die Kriminalität in Bamako selbst ist zwar angestiegen, aber hat jetzt noch nicht das Niveau erreicht, was wir aus Südafrika kennen.
Aha, also da sind Sie noch relativ sicher unterwegs. Warum ist denn gerade in den Sahelstaaten die Sicherheitslage so schlecht?
Ja, das ist, wie gesagt, aus meiner Sicht liegt der Hauptgrund in der extrem fragilen Staatlichkeit in diesen Ländern. Nehmen wir mal einen Staat wie Mali oder auch Burkina Faso. Da haben sie Staaten, in denen der Staat nicht in allen Teilen des Territoriums präsent ist. Mhm. Das gilt gleichermaßen für die Sicherheitskräfte, aber eben auch für andere staatliche Leistungen, die man gemeinhin mit einem Nationalstaat identifiziert, wie zum Beispiel Schulen, das Gesundheitswesen oder ganz einfach auch die Territorialverwaltung. Teilweise sind Verwaltungsbehörden nicht mehr vor Ort. Manchmal könnte man auch fast so sagen, weil die staatliche Struktur in manchen Regionen sowieso nie wirklich richtig vorhanden. Und das ist natürlich eine Situation, die auf der einen Seite es terroristischen Gruppen einfach macht, sich zu installieren, Rückzugsräume zu finden. Auf der anderen Seite eben eine Spirale der Gewalt zu schaffen, wenn sich dann auch Selbstverteidigungsmilizen gründen, die teilweise dann auch für Attacken verantwortlich sind und eben keine staatliche Polizei, keine staatliche Gendarmerie oder keine staatliche Armee in der Lage ist, diese Regionen zu kontrollieren und eben auch dann in einem zweiten Schritt mit den anderen staatlichen Einrichtungen zu unterfüttern, wie eben Schulen oder Behörden.
Wenn der Staat sich da komplett zurückgezogen hat, dann ist natürlich auch nichts möglich. Gesundheitsversorgung ist auch ein großes Thema. 20% der Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Wasser, 75% keine geregelte Abwasserversorgung. Nach dem Welthungerindex ist die Lage jetzt schon ernst und die Bevölkerung wächst. Gibt es denn von afrikanischer Seite Initiativen, sich diesen Problemen zu stellen?
Naja, die Bundeskanzlerin hat ja gestern in ihrem Besuch in Ouagadougou die Staatschefs der sogenannten G5-Sahel-Gruppe getroffen. Das ist ein Zusammenschluss, der ist 2014 gegründet worden, um eben die zwei Hauptherausforderungen in der Sahelregion, Sicherheit und Entwicklung, anzugehen. Also man hat da schon erkannt, dass das nicht allein auf nationaler Ebene gelöst werden kann, sondern dass es für diese ganzen regionalen Probleme auch regionale Lösungen bedarf. Und deswegen, da gibt es schon Initiativen, aber sie müssen sich halt immer vor Augen halten. Sie haben es selber erwähnt, statistischen Kennzahlen. Es handelt sich natürlich auch hier um Staaten, die selbst sehr schwach sind. Ja, also deren Kapazitäten auch nicht vergleichbar sind mit, sagen wir mal, den Kapazitäten in der Europäischen Union, um regionale Probleme anzugehen. Da wird es auch künftig einer externen Unterstützung bedürfen, und das hat die Kanzlerin ja auch deutlich gemacht. Also deswegen, ja, es gibt diese Initiativen, und ja, die Afrikaner sehen auch selbst, dass man da viel mehr tun muss. Aber wie gesagt, man darf auch die Leistungsfähigkeit dieser Staaten nicht überschätzen.
Vielen Dank, Thomas Schiller, Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Bamako. Das ist ein Grund, warum Merkel nach Afrika gereist ist, um zu zeigen, dass sie den langen Prozess, den es brauchen wird, dort begleiten wird und um zu zeigen, dass Europa Interesse hat am, wie sie da sagt, Nachbarland Afrika. HR2 Kultur der Tag. Es muss ein unglaublicher Moment gewesen sein, als der Schotte Mungo Park auf seiner Afrika-Reise 1795 sein Ziel zum ersten Mal zu Gesicht bekam, den Niger.
Der Gedanke, am nächsten Morgen den Niger zu sehen und das fatale Summen der Moskitos ließen mich die ganze Nacht kein Auge zutun. Schon vor Tagesanbruch hatte ich mein Pferd gesattelt und war reisefertig. Aber wegen der wilden Tiere mussten wir warten, bis die Leute hier lebendig wurden und man die Tore öffnete. Es war eben Markttag in Ségou und die Straßen wimmelten überall von Menschen, die verschiedene Artikel zum Verkauf hinführten. Wir kamen durch 4 große Dörfer und sahen um 8 Uhr den Rauch über Ségou. Wir ritten durch ein Stück Marschland und als ich mich eben eifrig nach dem Fluss umsah, rief einer von ihnen aus: »Seht da, das Wasser!« Ich blickte vorwärts und sah mit unendlichem Vergnügen den großen Gegenstand meiner Sendung, den majestätischen Niger, so breit als die Themse bei Westminster, in der Morgensonne flimmernd und langsam nach Osten fließend. Und mein glühender Dank strömte in Gebeten zu dem großen Regierer aller Dinge, der soweit wenigstens meine Bemühungen mit einem glücklichen Erfolg gekrönt hatte. Der Umstand, dass der Niger nach Osten fließt, setzte mich aber nicht in Verwunderung, denn obgleich ich Europa mit großen Zweifeln darüber verlassen hatte und eher glaubte, er nähme einen ganz entgegengesetzten Lauf, so hatte ich doch bei allen Nachfragen, die ich während meiner Reise häufig anstellte, immer so deutliche und entscheidende Versicherungen erhalten, dass er der aufgehenden Sonne entgegenfließe, dass mir kaum noch irgendein Zweifel übrig blieb.
Zurück ins Jahr 2019. 3 Tage, 3 Länder. Niger ist die letzte Station der Kanzlerin und zugleich das Land, das momentan den größten Einsatz bei der Migrationsbekämpfung leistet. Niger, nicht zu verwechseln mit dem Nachbarland Nigeria. Niger hat die höchste Geburtenrate weltweit. 7,1 Kinder pro Frau. Auch Niger kann seine wachsende Bevölkerung schon jetzt nicht mehr ernähren. Nach Schätzungen von UNICEF aus dem Jahr 2018 sind 2,3 Millionen Niger auf humanitäre Hilfe angewiesen. Die Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung ist immens. 2 von 5 Kindern unter 5 Jahren sind unterernährt. Niger hat das schlechteste Bildungsniveau weltweit. Seit in Niger 2016 die Gesetze geändert wurden, auf Druck Deutschlands unter anderem, ist in Niger Migration illegal geworden. Das bedeutet, dass alle, die an der Migration verdient hatten, Verkäufer, Vermieter, Busunternehmer, Fahrer, Übersetzer, jetzt mit hohen Haft- oder Geldstrafen rechnen müssen. Tatsächlich sind die Zahlen seitdem rückläufig. Das Tor zur Sahara ist mehr oder weniger geschlossen. Aber reicht die Milliarde, die die EU jedes Jahr dafür zahlt, um den Menschen in Niger andere Perspektiven zu eröffnen? Jens Borchers über Niger und die Migration.
Die Statistik klingt gut. Die Zahl der Migranten, die sich quer durchs Transitland Niger auf den Weg nach Libyen machen, die sei um 90% gesunken. Also ein massiver Rückgang bei den Migranten, die möglicherweise nach Europa wollten. Möglicherweise, genau weiß das ja niemand. Aber man hindert sie in Niger gewissermaßen vorsorglich daran, durch die Wüste Richtung Libyen zu reisen. Ein Erfolg, meint die Europäische Union. Die Zahl der Migrantenankünfte in Europa ist erheblich gesunken. Clotilde Varin, die für das Klingendael-Institut in Holland die Auswirkungen der europäischen Migrationspolitik intensiv untersucht hat, sieht das anders.
Les migrants continuent Die Migranten sind weiter unterwegs, aber auf anderen, gefährlicheren Routen. Sie sind in Händen von Schleusern, die teilweise außerdem auch noch Waffen und Drogen handeln. Und teilweise werden die Transporter in der Sahara angegriffen, weil die Banden die menschliche Ware klauen wollen, um sie in Libyen weiterzuverkaufen. Niger hatte vor 3 Jahren auf Drängen der Europäischen Union den Transport von Migranten verboten. Die Europäer versprachen dafür Hilfe. Ausrüstung für Grenzschutz und Armee, Unterstützung bei der Ausbildung der Sicherheitskräfte und Geld für Projekte, die Arbeitsplätze schaffen sollen. Jobs für diejenigen, die bisher Migranten durch die Teneré-Wüste Richtung Libyen transportierten, jetzt aber Geldstrafen und Gefängnis riskieren, wenn sie damit weitermachen. Betroffen ist vor allem die Stadt Agadez im Norden von Niger. Mohamed Anako, der Präsident des dortigen Regionalrates, hat oft gemahnt. Wir haben den Europäern gesagt, nur wenn die Transporteure der Migranten andere Jobs finden, kann der Kampf gegen die Migration gelingen. Alle, die direkt oder indirekt vom Migrantentransport leben, haben wir identifiziert, sagt der Präsident des Regionalrates. Aber wir warten immer noch darauf, dass ihr Problem gelöst wird. Umfangreiche Programme zur Ausbildung und Ausrüstung der Sicherheitskräfte laufen schon lange, aber Entwicklungsprogramme, die neue Jobs nach Agadez bringen sollen, die kommen nur mühsam in Gang. Deshalb hat Nigers Innenminister Bazoum jetzt kurz vor dem Besuch von Angela Merkel gesagt, wir sind nicht zufrieden mit den Investitionen, mit denen neue Arbeitsplätze geschaffen werden sollten. Was Deutschland und die Europäische Union bisher in diesem Bereich getan hätten, sei, so wörtlich, völlig unzureichend. Nigers Präsident Mahamadou Issoufou ist in einer heiklen Lage. Sein Land ist bettelarm, hat enorme Geburtenraten und ein miserables Bildungssystem. Hinzu kommen gravierende Sicherheitsprobleme. Die Terrormiliz Boko Haram wütet im Süden. Kriminelle Milizen attackieren immer wieder den Westen an der Grenze zum Nachbarland Mali. Issoufou setzte darauf, dass die Abschottungspolitik der Europäer gegen die Migration Chancen für Niger bietet. Mehr Ausrüstung für die Armee, mehr Geld für Entwicklungsprojekte. Tatsächlich kamen ja auch hunderte Millionen Euro. Aber die Entwicklungsprojekte lahmen. Zusagen, europäische Staaten würden Migranten aufnehmen, die werden teilweise nicht eingehalten. Die Zahl der Migranten, die über Niger nach Europa gelangen, ist deutlich gesunken. Die Lage in Niger, dem Transitland, ist nach wie vor extrem schwierig.
Kommen wir nochmal zurück zu den Leitlinien für die deutsche Afrikapolitik. Krisen verhindern, Konflikte bewältigen, Frieden fördern. Wenn wir uns vor Augen halten, wie viele Menschen mit Migration ihren Lebensunterhalt verdient haben, dann müssen wir uns fragen, was die Verhinderung von Migration mit Niger macht. Robin Schröder ist Leiter der Abteilung Konfliktanalyse und internationales Krisenmanagement im Institut für Sicherheitspolitik an der Uni Kiel. Herr Schröder, stürzt die EU Niger nicht in eine neue schwierige Situation durch die Maßnahmen gegen Migration?
Es wird auf jeden Fall für diejenigen, die an der Migration verdient haben, ein Einschnitt sein. Man muss natürlich auch sehen, dass das Geschäft, was mit der Migration gemacht wurde, jetzt in den letzten Jahren auch eine temporäre Erscheinung war. Davor hat Migration einen nicht ähnlich starke Rolle gespielt wie in den letzten Jahren. Und es wird sicherlich Anpassungsbedarf geben und man muss sicherlich diesen Menschen gerade in eben Schwerpunktregionen wie Agadez auch helfen, alternative Möglichkeiten zu finden, um eben letztendlich für ihre Verluste in diesem Geschäftsbereich kompensiert zu werden.
Thomas Schiller von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Bamako hat uns gesagt, es mangelt an der Präsenz des Staates, Verwaltung, Schulen. Es gibt in vielen Bereichen nichts davon. Die Staaten müssen also gefördert werden. Was versteht man denn unter Stabilisierungsmaßnahmen, die ja immer mehr in den Fokus rücken?
Ja, unter anderem genau das. Also Stabilisierungsmaßnahmen sollen unter anderem helfen, die Präsenz von legitimer Staatlichkeit, und das ist ganz, ganz klar zu betonen, also die Präsenz von Staatlichkeit, die von allen Bevölkerungsgruppen akzeptiert und erwünscht wird, zu stärken. Sie soll nicht zu Konflikten beisteuern oder Konflikte fördern. Und aber da die meisten Menschen in diesen Räumen sehr unter der Abwesenheit von staatlichen Dienstleistungen, insbesondere des staatlichen Gewaltmonopols, leiden. Und die allermeisten Menschen wünschen sich sehr gerne, dass eben diese staatlichen Dienstleistungen erbracht werden. Das ist ganz wesentlicher Teil von Stabilisierung.
Das klingt ja erstmal super gut, aber ist wahrscheinlich sehr schwierig umzusetzen. Haben Sie Beispiele, wo es schon funktioniert hat?
Es gibt immer wieder Beispiele in grundsätzlich allen Staaten, wo wir eben dieses Problem haben, dass aufgrund der Abwesenheit staatlicher Institutionen die Menschen gezwungen sind, auf letztendlich alternative Wege zu überleben. Dort hat man den Bedarf an staatlichen Institutionen erkannt und in vielen Fällen, nicht nur in Krisenkontexten, sondern auch in fragilen Staaten, wo wir noch keine volle Krise haben, haben natürlich solche Maßnahmen auch dazu geführt, dass sich die Lebensqualität der Menschen verbessern konnte. Aber man muss auch ganz klar sagen, solche Maßnahmen wie eben die Stärkung staatlicher Dienstleistungen können nicht von heute auf morgen Konflikte verschwinden lassen. Ganz im Gegenteil, sie können, wenn sie schlecht gemacht sind, wenn man sie nicht in einen politischen Prozess, in eine politische Strategie bettet, können diese die Stärkung eines Staates natürlich auch Konfliktpotenzial mit sich bringen.
Ja, man muss ja auch immer davon ausgehen, dass der Staat was Gutes quasi für die Bevölkerung will, aber das ist ja nicht unbedingt immer so gegeben.
Das Problem ist eben, dass häufig einige Akteure die letztendlich die staatliche Regierungsgewalt innehaben, ganz andere Interessen haben als die Gruppen in Regionen, wo eben der Staat aus verschiedensten Gründen nicht anwesend ist. Mhm. Und dort entstehen dann Parallelstrukturen, die auf tribalen Systemen berufen, Milizen, die das Gewaltmonopol stützen. Und die haben natürlich auch dann einen Anspruch oder erheben einen Anspruch, ernst genommen zu werden und in ihrer Rolle als das gesehen zu werden, was sie sind, nämlich im Grunde eine Art Ersatzstaat. Und wenn jetzt einfach ein anderer Staat oder wenn jetzt der Staat dorthin kommt, dann ist das natürlich eine Konfliktsituation, denn es geht auch dort um Konkurrenz, um Kontrolle, um Ressourcen und um die Frage, wer hat dort das Sagen. Diesen Konflikt zu entschärfen erfordert eben nicht einfach nur Projekte in Form von humanitärer Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit und so weiter und so fort, sondern das erfordert in allererster Linie einen sehr sensibel austarierten politischen Prozess, wo alle beteiligt sind und wo die internationale Gemeinschaft die Bearbeitung dieser Konfliktlösungsprozesse unterstützt.
Wir haben das ja in den letzten Jahren auf der ganzen Welt gesehen. Es ist immer schwierig, von außen solche Prozesse in Gang zu bringen. Das ist ja ein sensibles Thema. Wie viel lässt man sich reinreden? Geht denn das überhaupt von außen, da so stark Staaten reinzureden?
Man hat eine ganz begrenzte Reichweite. Das ist ganz klar. Es muss vor Ort der grundsätzliche Wille gegeben sein, auf Gewalt zu verzichten oder eine grundsätzliche Bereitschaft nach Alternativen zur gewaltsamen Konfliktaustragung zu suchen. Und wenn Konfliktparteien sehen, dass es für sie deutlich vorteilhafter ist, weiterhin auf Gewalt zu setzen, und das sind in der Regel Minderheiten, das sind Meinungen, die nicht von der Masse der Bevölkerung in diesen Krisengebieten getragen werden, sondern das sind die Meinungen von Minderheiten, die eben von der Gewalt profitieren. Und wenn diese Minderheiten weiter der Meinung sind, Gewalt ist der bessere, denn sprich profitablere Weg und nicht bereit sind, an den politischen Verhandlungstisch zurückzukehren, dann ist es natürlich sehr schwierig, dort etwas zu bewegen. Ja. Und genau da kommt die Idee von Stabilisierung, wie sie in den letzten Jahren nicht nur in der Bundesregierung, sondern auch in anderen Staaten gewachsen ist, zum Tragen. Nämlich dort versucht man durch die Offerierung von beispielsweise einem Infrastrukturprojekt oder Ähnlichem, den Konfliktparteien, die eben bisher nicht Interesse daran hatten, Konflikte gewaltfrei zu bearbeiten, versucht man, eine gewaltfreie Konfliktbearbeitung attraktiv zu machen. So die Theorie, das ist ein Konzept, das ist in den letzten Jahren oder erst so langsam gewachsen aufgrund der Erfahrung, die man beispielsweise in Irak oder Afghanistan gemacht hat. Die Umsetzung dieses Prozesses und vor allem diese Einbettung solcher Mechanismen in diplomatische Strategien, die international abgestimmt sein müssen, die vor allem natürlich auch mit den Akteuren vor Ort zusammenpassen müssen, das ist noch ein langer Weg und dort befindet sich die internationale Gemeinschaft noch ganz am Anfang.
Theorie und Praxis, das klafft nicht nur in Afrika, manchmal weit auseinander. Vielen Dank, Robin Schröder, Leiter der Abteilung Konfliktanalyse und internationales Krisenmanagement im Institut für Sicherheitspolitik an der Uni Kiel. Gastfreundschaft und Neugier auf den Fremden. Das kann man auch heute noch erleben in Afrika. Im Jahr 1795, als der schottische Arzt Mungo Park die Region rund um den Niger bereist hat, da war so eine Reise gerade für einen Weißen natürlich nicht ungefährlich. Von seiner zweiten Reise, die er einige Jahre später antrat, ist er nie zurückgekommen. Aber 1795, da hatte er viele glückliche Begegnungen.
Man betrachtete mich mit Erstaunen und Furcht. Und ich musste den ganzen Tag ohne etwas zu essen unter dem Schatten eines Baumes zubringen. Dabei drohte die Nacht sehr unangenehm zu werden. Ein Wind erhob sich, der einen heftigen Regen erwarten ließ. Da die wilden Tiere in der Gegend so zahlreich sind, wäre ich gewiss genötigt gewesen, auf einen Baum zu klettern und mich in den Ästen zu lagern. Gegen Sonnenuntergang, als ich mich eben anschickte, die Nacht auf diese Art zuzubringen und mein Pferd abgezäumt hatte, damit es nach Belieben grasen könne, kam eine Frau von der Feldarbeit und machte Halt, um mich zu betrachten. Sie ließ sich alles erzählen, nahm mitleidig meinen Sattel und Zaum auf und hieß mich folgen. Sie führte mich in ihre Hütte, zündete eine Lampe an, breitete eine Matte auf der Diele aus und sagte mir, dass ich die Nacht überbleiben könne. Als sie merkte, dass ich hungrig war, brachte sie auch einen guten Fisch herbei, der auf heißer Asche freilich nur halb geröstet und mir zur Abendmahlzeit gereicht wurde. Nachdem sie auf diese Art die dringendsten Forderungen der Gastfreundschaft gegen den unglücklichen Fremden erfüllt hatte, deutete sie auf die Matte und sagte mir, ich könne mich ohne Besorgnis schlafen legen. Ihren weiblichen Hausgenossen, die während der ganzen Zeit wie versteinert um mich herumgestanden hatten, befahl sie, ihre Baumwollspinnereien wieder aufzunehmen, womit sie auch einen großen Teil der Nacht beschäftigt blieben.
HR2 Kultur der Tag. Drei Tage, drei Länder, warum Merkel nach Afrika reist. Der Kampf gegen den Terrorismus ist das größte Anliegen der G5 Sahelstaaten, mit denen Kanzlerin Merkel engen Kontakt hält. Deutschland und der EU geht es natürlich auch darum, die Migration einzudämmen, aber auch den Terrorismus zu bekämpfen. Das kann man kaum getrennt voneinander betrachten. Al-Qaida, Boko Haram und andere spielen eine große Rolle in Afrika. Was ist eigentlich mit dem IS?
Am 23. März 2019 war sie vorbei, die Schlacht um Al-Baqus. Das kleine Dorf im Tal des Euphrat war alles, was der Terrormiliz Islamischer Staat von ihrem ehemaligen Herrschaftsgebiet übrig geblieben war. Begeistert nahmen die Medien in aller Welt die frohe Botschaft auf, der IS ist besiegt. Doch als im Dorf Al-Baqus als Siegeszeichen schon lange die syrische Flagge wehte, waren aus dem Untergrund immer noch Schüsse zu hören. Im Labyrinth aus verminten Tunneln hielten sich noch immer Widerstandsnester von IS-Kämpfern, für die ihr letztes Gefecht noch nicht vorbei war. Und ist es wirklich vorbei? Sicher, der IS kontrolliert kein zusammenhängendes Herrschaftsgebiet mehr. Weder in Syrien, die letzte vom IS kontrollierte größere Stadt wurde bereits im November 2017 zurückerobert, noch im Irak. Seine Hochburg in Libyen, die Stadt Sirte, büßte der Islamische Staat bereits 2016 ein. Das Projekt einer Staatsgründung, mit dem der IS 2014 angetreten war und das dieser Terrororganisation so viel Zulauf bescherte, dieses Projekt ist gescheitert, bis auf Weiteres. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass der IS und sein Terror verschwindet. Schon alleine deshalb, weil der Islamische Staat als die reichste Terrororganisation der Welt gilt. Sklavenhandel, Verkauf von Kulturschätzen und Erdöl aus den eroberten Gebieten haben der durchaus gewinnorientierten Organisation ein Milliardenvermögen eingebracht. Zwar wird der IS durch seine Gebietsverluste Gewinneinbußen erfahren, trotzdem, wer viel Geld hat, verschwindet nicht einfach sang- und klanglos. Vor allem aber war der IS noch nie nur auf sein Herrschaftsgebiet beschränkt. Jetzt, wo es kein real existierendes Kalifat mehr zu verteidigen gilt, gibt es nur noch ein Schlachtfeld, die ganze Welt. Der IS ist überall, wo Menschen mit ihm sympathisieren. Dort, wo er neue Mitglieder anwerben kann, ist und bleibt er präsent und gefährlich. Der IS ist ein weltweit agierendes Terror-Franchise. Mehr noch, der IS ist eine Idee. Solange die politischen und gesellschaftlichen Voraussetzungen noch bestehen, die den IS überhaupt erst möglich gemacht haben, wird diese Idee auch fruchtbaren Boden finden. Dieses neu eroberte Gebiet ist nur viel weniger greif- und abgrenzbar als ein tatsächliches geografisches Territorium. Wo sich Abu Bakr al-Baghdadi aufhält, der Anführer und selbsternannte Kalif des IS, ist unbekannt. Den USA ist die Ergreifung von Baghdadi 500 Millionen US-Dollar wert. Schon mehr als einmal hieß es, der schwarze Kalif sei tot oder schwer verwundet. Erst Ende April diesen Jahres meldete sich der IS-Chef mit einer Videobotschaft zurück. Mit gekreuzten Beinen sitzt er vor der Kamera, älter als man ihn kennt, aber offensichtlich gesund. Neben ihm steht eine Kalaschnikow. Baghdadi spricht über die Bombenanschläge in Sri Lanka an Ostern und auch über die Einnahme von Al-Baqus, dem letzten Krümel seines Kalifats. Der Kalif ist noch am Leben, ebenso wie der IS.
Thorsten Schweinhardt über den angeblich besiegten IS, der noch ganz munter sein Unwesen treibt. Nun ist die Kanzlerin gerade in drei der ärmsten Staaten Afrikas unterwegs. Von den vielen ungelösten Problemen haben wir gehört, von Terrorismus, Hunger, Bevölkerungsexplosion und schwachen Staaten. Aber es gibt auch andere afrikanische Länder, in denen sich schon eine Menge tut. Und eben den Blick auf diese Länder, auf dieses andere Afrika, hat Hans Steußer. Er ist Autor des Buches »Was wir von Afrika lernen können«. Schönen guten Abend, Herr Steußer.
Ja, schönen guten Abend.
Was ist das denn, was wir von Afrika lernen können?
Ja, wir müssen Afrika mal kennenlernen. Das war jetzt eine sehr schnelle, direkte Frage. Ja, ich habe über 3 Jahrzehnte immer wieder mit afrikanischen Ländern gelebt und habe dann auch das Buch geschrieben, das vor 3 Jahren rausgekommen ist. Meine Erfahrung ist halt, warum habe ich das Buch geschrieben überhaupt? Immer wenn ich nach Österreich in dem Fall oder Deutschland oder zurückgekommen bin, das Wort Afrika genannt habe, hat man nicht verstanden, wovon ich rede, dass ich ganz normal mit Menschen zusammengearbeitet habe. In den 80er Jahren habe ich ja noch mit Menschen gelebt, die in, wie man heute sagt, absoluter Armut leben, habe aber gelernt, und da bin ich jetzt endlich bei der Beantwortung Ihrer Frage, habe aber gelernt, was Vitalität wirklich bedeutet. Und auch in den 90er Jahren, als wir Infrastrukturen aufgebaut haben, auch in den immer ärmsten Ländern, habe ich gelernt und immer wieder mit Menschen zusammengearbeitet, die von Jahr zu Jahr mehr Biss gehabt haben, wie man sagt, mehr Freude und Lust daran, auch die globalisierte Welt zu gestalten.
Und dazu gibt es ja auch viele Möglichkeiten inzwischen. Die Handyverbreitung ist enorm in Afrika. Und wir haben ja auch schon gehört, auch der Blick der deutschen Regierung auf Afrika hat sich gewandelt. Man begegnet einander viel mehr auf Augenhöhe. Und Außenminister Heiko Maas hat gesagt, Afrika ist voller junger Menschen, voller Kreativität, voller natürlicher Ressourcen. Es klingt, als hätte er ihr Buch gelesen.
Ja, das klingt fast so, ja, richtig. Also man sagt ja, die Hälfte der Bevölkerung ist jünger als 19,5. Jünger als 19 Jahre, zumindest habe ich die Zahl, während die Hälfte, also dieser Altersmedian, ja, der angibt die 2 Hälften der Bevölkerung, der eine jünger, der andere älter, der liegt eben in Afrika, sagt man, die Zahlen, die ich habe, 19,5 Jahre und in Europa, in Westeuropa bei 43 Jahren. Das zeigt schon einmal den großen Unterschied, ja, und die Vitalität und so weiter. Und gerade bin ich hier bei einer Konferenz, wo es darum geht, wie kann Europa, das alternde Europa, ewig jung bleiben und mit den Herausforderungen der Welt umgehen. Und da, meine ich, kann man einiges von Afrika lernen. Und Sie haben jetzt, glaube ich, die Digitalisierung angesprochen. Das ist ein spannendes Thema, da kann man wirklich was lernen, weil was wir nicht wissen, ist die Digitalisierung, diese digitale Transformation passiert ja parallel zu unseren afrikanischen Ländern, ganz parallel, nur etwas anders, weniger alte Technologien, weniger Besitzstände lassen diese digitale Transformation näher am Bedarf der Menschen entstehen, zum Beispiel dieses digitale Geld, das entstanden ist, ja, das mehr oder minder Standard ist in fast den meisten Ländern
digitales Geld oder Mobile Money, wie man das dort nennt, ist nicht nur in florierenden afrikanischen Ländern wie Kenia oder Tansania, sondern auch in Failed States, wie wir sagen, Somalia, ja, ist ja diese Innovation des digitalen Geldes Standard. Vielleicht gerade dort auch, wo es die Krisen gibt, Failed States, weil dort heute der Staat die öffentlichen Dienstleistungen nicht zur Verfügung steht. Das kann man lernen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, meine ich. Ja.
Da tut sich einiges. Wenn es um Afrika und Migration geht, dann machen viele die Rechnung auf. Wir müssen dafür sorgen, dass es den Menschen besser geht, dass sie eine bessere Bildung erhalten, dass die Lage in ihren Ländern sicher ist, dass die Gesundheitsversorgung passt. Dann bleiben die Menschen auch in ihren Herkunftsländern. Das ist eine Rechnung, die Sie anzweifeln. Wieso?
Die zweifle ich schon an, ja. Also man muss einmal unterscheiden zwischen Flucht und Migration. Mhm. Menschen sind auf der Flucht, wenn sie aus Angst um ihr Leben weggehen, und Migration aus Hoffnung auf ein besseres Leben. Ganz etwas anderes, natürlich gibt es fließende Übergänge, aber was Afrika betrifft und Europa, was Europa betrifft, von der afrikanischen Migrationsflucht, betrifft uns ja eigentlich nur die Migration. Die Flucht findet ja noch innerhalb der Länder statt. Also Syrien ist die große Krise, die bei uns hereingeschwappt ist. Sowas ist ja nicht in afrikanischen Ländern, aber Migration ist ein Thema, ja. Studien, also meine eigenen Erfahrungen in Projekten, genauso wie Studien zeigen, wenn die Länder rauskommen aus der, wenn die Menschen, ja, in Ländern rauskommen aus der absoluten Armut und das Durchschnittseinkommen in Ländern steigt auf 2.000, 3.000 Dollar pro Jahr bis 4.000, 6.000, 8.000 Dollar pro Jahr, und da sind wir jetzt in Subsahara-Afrika, also mittendrin, dann steigt auch die Migration. Also dass Menschen kommen aus der absoluten Armut heraus. Zusätzlich ist das Bevölkerungswachstum, das noch gibt, und das in einer vernetzten globalen Gesellschaft, das erhöht den Migrationsdruck. Ja, das ist eine Riesenherausforderung, damit müssen wir umgehen, damit müssen wir leben lernen, da muss man kreativ sein. Sowas wie Fluchtursachen bekämpfen funktioniert nicht, denn wir können ja nicht die wirtschaftliche Entwicklung dort versuchen zurückzutreten. Ja, wir müssen damit umgehen und kreativ sein und wenn ich jetzt noch weiterreden darf und Sie mich nicht...
Schließt dann praktisch ein, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass es zunehmend Migration aus afrikanischen Ländern geben wird.
Ich glaube, dass Migration eine Form ist von mehreren oder von vielen internationaler Zusammenarbeit oder von Zusammenarbeit in dieser immer neu und sich mehr vernetzenden globalen Gesellschaft. Kapverdischen Inseln habe ich gelebt in den 80er Jahren. Damals ist man emigriert, ja, als Kapverdianer, und ist am Lebensende, aber zur Pension oder Rente, wie man in Deutschland sagt, zurückgekommen. Und wenn man einen guten Job gehabt hat, ist man alle 5-6 Jahre auf Besuch gekommen. Mittlerweile hat sich das zwischen Kapverde, mittlerweile ein Volksbeispiel, ja, kein, und Portugal vollkommen anders gewandelt. Da gibt es Monatspendler, fast schon Wochenpendler. Ja, also vollkommen andere Situation. Und so wird sich auch mit der Migration verändern. Ja, also je mehr Mobilität, umso weniger Migration in dem Sinne, dass jemand wirklich auswandert und dort bleibt in diesem anderen Land. Projektpendler, Arbeitsgenehmigungen auf Zeit, Städtepartnerschaften, Schulpartnerschaften, Austausch, ja, das alles sollten wir versuchen und Kreativität reinbringen. Und vor allen Dingen, meine ich, müssen sich die Deutschen, die Österreicher auch auf den Weg machen und auch sich selbst vernetzen, dort in den sogenannten Herkunftsländern.
Also es ist also mehr Austausch von beiden Seiten gefordert. Wir haben es ja schon gesagt, der Blick auf Afrika wandelt sich langsam, aber sicher. Ganz herzlichen Dank, Hans Steußer, für diesen anderen Blick und das Buch, was wir von Afrika lernen können. HR2 Kultur der Tag. Drei Länder. Drei Tage, warum Merkel nach Afrika reist. Sie können jederzeit die Sendung nachhören auf hr2.de oder in der ARD-Audio-App. Mein Name ist Doris Renk.